Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Heute Morgen hatte ich noch Vorlesung zum Johannesevangelium. Da kam an die traurige Stelle, dass der Evangelist feststellt, obwohl Jesus so viel Zeichen tat, glaubten sie doch nicht. Und er erklärt es mit Jesaja 6, dem armen Propheten Jesaja, wurde nämlich gesagt, du bist zwar gesandt und du sollst verkündigen, aber geh nicht davon aus, dass dich jemand versteht. Sie werden Ohren haben und nicht hören. Sie werden Augen haben und nicht sehen. Ich bedauere die armen Gerichtspropheten des Alten Testamentes und ich rühme mein Los, das auf mich gefallen ist, dass ich Evangelium verkündigen darf. Und dazu bin ich heute Abend freudig hier. Christus in euch. In Kolosser 1 formuliert der Apostel die Hoffnung der Herrlichkeit, das Geheimnis schlechthin. Es ist manchmal so, dass wir die ersten Christen durchaus beneiden, weil wir den Eindruck haben, die hatten es noch einfacher, da hat es noch geklappt in der Urgemeinde, mit dem Glauben, mit der Gemeinschaft, mit der Ernsthaftigkeit und mit dem eigenen Leben. Aber schauen wir genauer hin, dann verdanken wir viele Briefe des Neuen Testamentes und viele Argumentationen, die uns heute weiterhelfen, dem Umstand, dass schon die ersten Christen sich mit ihrem Glaubensleben gar nicht so leicht taten. Wir hörten schon den zentralen, den schönsten Beleg zu diesem Thema Christus in euch, Christus in uns in Galater 2. Wie kam Paulus dazu, dieses Thema anzuschlagen? Nun, die galatische Gemeinde war durch die Verkündigung des Paulus zum Glauben gekommen. Sie hatten die erste Liebe und Begeisterung. Sie freuten sich an ihrem Glauben und wollten ihn leben. Aber im Lauf der Zeit merkten sie, wir haben zwar angefangen, aber jetzt schlafen wir ein. Wir haben uns viel vorgenommen, aber im Alltag halten wir nicht, was wir uns vornehmen. Wir waren begeistert, als der Apostel selbst in unserer Mitte war und hat uns alles erklärt. Aber nachdem er weg ist, sind wir unsicher. Und sie überlegten, woran kann das liegen? Und einige Lehrer kamen von außen, die sagten ihnen, ja, das liegt daran, dass ihr wohl an Christus glaubt, dass ihr gerechtfertigt wurde durch den Glauben, aber euch fehlt etwas. Zum Evangelium muss das Gesetz dazu kommen. Zur Rechtfertigung gehört auch der Gehorsam. Dagegen wäre eigentlich nichts zu sagen, dass zur Rechtfertigung die Heiligung gehört und zum Glauben der Gehorsam. Und dennoch, Paulus ist richtig erbost. Er sagt, ich komme mir so vor, als müsste ich als Mutter euch ein zweites Mal gebären. Die Mütter unter uns würden nicht Wert darauf legen, bei jedem Familienkonflikt alle Geburtswehen noch einmal erleiden zu müssen. Das genügt in der Regel einmal pro Kind. Der arme Apostel aber leidet so, als müsste er seine Gemeinde nochmal auf die Welt bringen. Und er sagt, eure Glaubenskrise liegt in Wahrheit darin, dass ihr noch gar nicht verstanden habt, was damals passiertet, als ihr gläubig wurdet. Und deshalb finde ich den Galaterbrief so spannend, weil wir uns selbst darin wiederfinden, die wir irgendwann einmal vielleicht als Jugendliche bei irgendeinem großen Treffen oder einer Freizeit zum Glauben kamen, bei einer Evangelisation durch Musik oder wie immer wir zum Glauben kamen. Und wir erinnern uns an die Anfänge und die Begeisterung damals im Jugendkreis oder was unsere Anfänge waren. Und schauen wir auf die Gegenwart unserer Bewegung, unserer Gemeinschaft und von uns selber, dann ist die Frage, haben wir noch die erste Liebe? Sind wir noch begeistert? Tun wir noch alles von ganzem Herzen? Paulus sagt, lasst uns an den Anfang zurückgehen. Lasst uns überlegen, wie alles angefangen hat und dann wollen wir sehen, was eigentlich wesentlich ist und dann kann ich euch erklären, wo euer Problem und vor allen Dingen die Lösung liegt. Wir sind damals zum Glauben gekommen, als Heiden sowieso, aber er sagt, selbst als Juden, wie? Allein aus Gnade. Das heißt, keiner von uns, auch nicht wir Juden, auch nicht ich als Pharisäer, der ich meine Frömmigkeit ja ganz engagiert lebte, hat Gott gefunden aufgrund seines eigenen Bemühens. Es war Gottes Liebe, die Grundlage war unserer neuen Erkenntnis. Es war Gottes Liebe, in der er seinen Sohn schickte und hat uns das Heil und das Evangelium gebracht. Was war das für eine Liebe? In Römer 5 sagt er, es wird ja Gottes Liebe ausgeschüttet in unser Herz durch den Heiligen Geist, den wir empfangen. Und er kommt in Schwärmen darüber, was das für eine Liebe Gottes ist, die wir damals erfahren haben. Gott liebte uns nicht, als wir gerecht waren, sondern er liebte uns schon, als wir Sünder waren. Er liebte uns nicht, als wir nach ihm suchten, nein, er liebte uns schon, als wir seine Feinde waren. Er liebte uns nicht wegen der Ernsthaftigkeit unserer frommen Bemühung, er liebte uns, als wir unvermögend und schwach waren. Gott aber erweist seine Liebe im Unterschied zu menschlicher Liebe. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir unterscheiden heute auch in der Pädagogik, in der Erziehungswissenschaft, zwischen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, zwischen Erziehern und Kindern, die entweder an Bedingungen geknüpft sind oder eine Zuwendung, die unbedingt ist. Wir sprechen von einer bedingten Annahme, wenn die Eltern oder Großeltern oder Lehrer wohl anerkennen können, loben können. Das fällt uns Schwaben etwas schwer. Also ich bin ja nur eingeheiratet, aber den geborenen Schwaben fällt es noch schwerer, dass wir loben können, aber das Lob ist immer an ein Wohlverhalten gebunden. Selbst bei Großeltern ist es so, wenn sie die kleinen Babys sehen, dass sie bestimmte Erwartungen haben und das süßeste Enkelkind hat immer die Chance, am besten hervorzuragen. Warum? Weil die Stupsnase und die großen Augen und die goldige Stimme, das reizt besonders. Also selbst ein kleines Kind lernt. Herzlichen Dank, das erleichtert das Verstehen. Wir erfahren es als Kinder und umgekehrt, wenn wir selber Kinder haben oder erziehen, kennen wir das. Menschliche Liebe ist normalerweise an Bedingungen, an Verhalten geknüpft. Wir werden geliebt, weil wir Erwartungen entsprechen. Wir werden geliebt, das Deutsche sagt es so schön, weil wir liebenswürdig sind, weil wir liebenswert sind. Überlegt einmal, wie viele Menschen ihr aus eurer Biografie und Erinnerung kennt, von denen ihr sagen könnt, da hat mich jemand selbst geliebt, mich geliebt. Also nicht meine Hausaufgaben, nicht meine Hausarbeit, auch nicht, dass ich Klavier spielen konnte, so schön, wie wir es heute demonstriert bekommen, sondern tatsächlich ich selbst wurde geliebt, um meiner selbst willen. Ich höre hier auf einem Ohr mein Opa, bei mir selber war es meine Oma, eine der Omas, die Kölner Oma. Wenn wir da klingelten, dann hat sie schon oben 3 Stockwerke runtergelacht vor Freude mit einer ganz heiseren Stimme, die ich heute noch höre, obwohl sie schon Jahrzehnte tot ist. Die freute sich einfach, dass ihre Enkel kamen. Ob wir gewaschen waren oder nicht, gekämmt oder nicht, ob wir gerade Blödsinn machten, ob wir mal eine Tasse hingeschmissen haben. Es konnte alles geregelt werden. Die Zuwendung hat uns gegolten. Da waren wir geborgen, da haben wir unseren Wert gefunden. Da wussten wir, dass wir wertvoll sind, weil wir geliebt wurden. Gottes Liebe ist, so sagt es Paulus, eine unbedingte Liebe. Und das kann man natürlich da am ehesten erkennen, wo man selbst im Widerspruch zur Erwartung lebt. Als Christus auf die Welt kam, fand er uns vor als Menschen in völligem Widerspruch zu unserer Bestimmung als Geschöpfe, in völligem Widerspruch zu dem, was uns selber gut getan hätte und was Gott mit Recht von uns erwartet und gefordert hat. Gott liebt uns nicht nur, weil wir gehorsam sind. Gott liebt uns nicht nur, weil wir seinen Erwartungen entsprechen. Gott liebt uns nicht nur, weil wir wertvoll sind. sondern umgekehrt. Wir erkennen unseren Wert daran, dass Gott uns so sehr liebt. So sehr liebt, dass er sich uns zuwendet. Ja, mehr noch. So sehr liebt, dass er bereit ist, für all die Scherben, die wir angerichtet haben, sich selber einzusetzen. Ja, wir wissen es am Kreuz. Vielmehr, sein eigenes Leben zu geben. Paulus triumphiert in Römer 5 und 8 und sagt, das ist Gottes Liebe, die haben wir bezeugt bekommen, als wir zum Glauben kamen, dass er uns liebt, so wie wir sind, voraussetzungslos und bedingungslos. Aber sagen wir, naja, wir sind ja jetzt nicht jüdisch erzogen worden. Insofern kommen wir nicht auf den Gedanken, dass wir durch Ritualgesetze, durch Waschungen und Beachtung von Speisevorschriften Gott wohlgefällig sein müssen. Aber es gibt doch auch bei uns eine Bedingung. Wären wir Katholiken, dann würden wir uns daran erinnern, dass die Caritas gefordert ist, dass der Glauben gelebt werden muss in Liebe. Und dann sagen wir, nein, wir sind ja evangelisch und wir sind es im besten Sinne und die Altpietisten vereinen ja alles, was man haben kann, nämlich Evangelium, Luthertum und Pietismus. Da wird die Gnade groß geschrieben. Also bei uns sind all die Missverständnisse von Ritualgesetz oder sozialen Werken, die man erst tun muss, schon mal ausgeschlossen. Aber in dem einen oder anderen Herzen unter uns mag doch ein Winkel sein, der sagt, halt, ganz bedingungslos liebt mich Gott ja nicht. Ich muss ja an ihn glauben. Für manche von uns ist der Glaube an Christus zu dem geworden, was für den Pharisäer Paulus die Beobachtung des Gesetzes war. Das, was ich tun muss, um Wohlgefallen zu bekommen. Woran liegt das, dass wir das so verstehen? Nun, das liegt daran, dass wir uns unbedingte Liebe fast nicht denken können. Manche von uns haben spontan Opa, Oma, Mutter oder was weiß ich, Kinderkirchleiterin oder was sagen können, weil es einen Menschen gab, vielleicht zwei oder drei in ihrem Leben. Aber machen wir uns nichts vor, als Seelsorger weiß ich, ich habe oft Menschen vor mir, die sagen, ich kann mir Gottes Liebe nicht denken, weil ich eine solche Liebe nie erfahren habe. Nie wurde ich selbst geliebt, um meiner selbst willen, immer nur, wenn ich dem entsprach, was von mir gefordert und erwartet wurde. Wenn ich artig war, wenn ich gehorsam war, wenn ich fromm war, wenn ich geleistet habe, und das ist nicht ein Problem von uns Gläubigen, sondern das ist in der Welt überhaupt nicht anders, es sind nur andere Formen der Erwartung, mit denen wir zu tun haben. Es ist unglaublich, dass Gott uns liebt, wie wir sind. Warum ist der Glaube keine Einschränkung seiner Liebe? Warum ist der Glaube nicht eine Bedingung, die wir von uns aus erfüllen müssen, damit uns Gott liebt? Nun, logisch kann man es leicht erklären. Hast du vor Golgatha schon geglaubt, sodass Jesus zur Belohnung für deinen Glauben, für deine Sünden gestorben ist? Nein, das ist absurd. Wir haben ja noch gar nicht gelebt. Auch Paulus hat, als Christus für ihn starb, Christus ja noch nicht geliebt. Im Gegenteil, er hat die Gemeinde verfolgt. Das heißt, weil wir das Kreuz Jesu, das Gekommensein des Sohnes Gottes, ja als etwas Vorgängiges, schon längst Geschehenes bezeugen, kann unser Glaube ja nicht Bedingung sein. Nein, nein, Gott liebt uns nicht, wenn wir glauben, sondern wir können glauben, weil Gott uns liebt. Der Glaube ist nicht eine menschliche Vorbedingung, ist nicht ein neues Gesetz, ist nicht ein neues Werk, das der Mensch von sich aus tut. Dass das so ist, ist ganz klar, wenn wir fragen, was ist denn eigentlich Glauben? Nun, Glauben ist schon im Alten Testament mit dem hebräischen Begriff noch schöner zum Ausdruck gebracht. Ein sich festmachen in, ein Gründen in. Glauben an Gott heißt also, sich gründen in Gott, sich auf ihn verlassen, sich von ihm her verstehen, sich auf ihn beziehen. Eigentlich ist schon dieses Verständnis von Glauben, wenn ich sage, Glauben bedeutet sich festmachen in Gott, ihm vertrauen, sich von ihm her verstehen, so dass man es gar nicht als Bedingung oder Leistung missverstehen kann. Denn wenn ich mich bei Gott fallen lasse, ist ja er derjenige, der mich hält. Ich verstehe mich von Gott her, bedeutet, ich verstehe mich nicht von mir her, nicht mal von meiner Frömmigkeit, nicht mal von meinem Glauben. Das ist logisch verständlich, aber es gibt noch eine tiefere Dimension, die es deutlich macht. Wir müssen überlegen, wie Gott den Menschen denn eigentlich wollte, was Gott in seiner Liebe mit uns will. Und da haben wir einen Denkfehler auch in unserer kirchlichen und in unserer gemeinschaftlichen Tradition. Einen Denkfehler, der nicht etwa durch die Bibel kam, sondern durch die Neuzeit. Wir sind in unserer Neuzeit seit der Aufklärung, eigentlich haben wir uns als Pietisten ja immer kritisch gegenüber der Aufklärung verhalten und der Überbetonung der Vernunft, wir haben aber auch unsere Spuren abgekriegt, wir sind Individualisten. Das heißt, wir bestimmen den Menschen als ein Ich. Wir sehen das einzelne Subjekt. Wir sehen den Einzelnen. Ein Philosoph hat mal gesagt, ich denke, also bin ich. Das war ein ganz kluger, nicht? Der meinte also, durch seine Vernunft könnte er sein Leben begründen. Ganz so vernünftig waren die Deutschen im Laufe der Jahrhunderte dann doch nicht. Das hat sich nicht durchgesetzt. Im Schwabenland könnte man auch sagen, ich schaffe, also bin ich. Das heißt also, ich bringe was zustande. Ich bringe in meinem Leben was zustande und das bestimmt mein Leben, das gründet mein Leben. Die jungen Leute haben es mit dem Denken und mit dem Schaffen nicht um jeden Preis. Die sagen eher, ich fühle, ich erlebe, ich chille, also bin ich oder was immer gerade modern ist. Der Mensch möchte sich selbst bestimmen, selbst definieren. Das Ich ist das Hauptwort, das wir schon als kleine Kinder wahrscheinlich mindestens als zweites oder drittes gelernt haben. Einige vor Mama und Papa haben sie Ich gelernt. Das ist der moderne Mensch. Geschaffen sind wir aber als Menschen nicht, um Individuen zu sein. Geschaffen sind wir für das Wir. Geschaffen sind wir für die Beziehung. Der Mensch ist gar nicht da, allein zu sein, isoliert zu sein. Der Mensch ist dazu da, um mit anderen zusammen zu sein, in einem Wir zu sein. Ja, wir können sogar weitergehen und können das bei kleinen Kindern sehr schön beobachten. Wie kann ein Kind sich entwickeln? Wie findet ein Kind sich in der Welt zurecht? Wie kriegt es Kraft und Zuversicht? Woher bekommt es Mut? Nun durch die Augen und die Stimmen, durch die Berührung und Zuwendung der Menschen, die dieses Kind großziehen und begleiten. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Man kann sogar sagen, man kann den Menschen an sich alleine überhaupt nicht erklären und bestimmen. Erst wenn wir im Wir sind, in der Gemeinschaft, wenn wir Liebe erfahren, dann können wir aufblühen. Es gab diese christlichen Beispiele mehrmals in der Geschichte, dass man gucken wollte, was passiert denn mit Kindern, welche Sprache lernen sie und entwickeln sie, wenn man sie ohne Zuspruch großzieht. Also ihnen nur die Flasche gibt, die Windeln wechselt, aber nicht kommuniziert, sich nicht zuwendet, ihnen kein Wir schenkt, keine Beziehung. Ihr wisst es alle und könnt es euch sonst denken, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Bei allen Versuchen sind alle Kinder traurig krepiert. Wir sind als Menschen zum Wir geschaffen. Was bedeutet nun Glauben? Glauben bedeutete damals, als wir zum Glauben kamen, dass wir uns eben nicht mehr nur von uns her verstanden haben. Dass wir nicht nur gefragt haben, wer bin ich, was leiste ich, wie viel bin ich wert, sondern dass uns im Evangelium zugesprochen wurde, Gott liebt dich, Gott sucht dich, Gott wendet sich dir zu und er nimmt dich an und auf. Er schenkt dir Gemeinschaft mit ihm. Er vergibt dir all deine Sünden und was immer trennen mag zwischen dir und ihm und dir und anderen Menschen. Gott nimmt es weg. Er selbst zahlt den Preis für diese Gemeinschaft. Die erste Liebe war die Freude darüber, dass wir geliebt sind, wie wir sind. Und zwar von einem, der weiß, was er sagt. Sonst sind wir immer skeptisch, wenn jemand sagt, ich bin von dir begeistert. Dann wollen wir gar nicht näher nachfragen und wir wollen uns auch nicht weiter offenbaren, weil wir das genießen, wenn jemand von uns schwärmt. Und wir wissen genau, würde der uns genau kennen, dann würde das bald abbröseln. Es liegt also ein bisschen dran, dass sich jemand eine Illusion macht. Viele Stars, die angehimmelt werden, werden nur angehimmelt, weil man in ihnen etwas sieht, was sie gar nicht einlösen können. Das passiert bei Gott nicht. Wenn er zu dir sagt, ich liebe dich, dann weiß er, was er sagt. Denn er weiß, was er aufbringen musste, um diese Liebe durchzuhalten und zu begründen. So war es bei mir. Mit 15 ging mir das Evangelium das erste Mal auf und ich war als 15-Jähriger völlig platt und überwältigt, dass Gott mich lieben soll, dass er mich kennt und mit mir eine Zukunft hat, dass er mich ruft und dass ich mit ihm im Wir zusammen sein soll, in der Gemeinschaft. Was ging bei den Galatern? Was ging bei Eckstein? Was geht bei uns allen dann schief? Nun, nachdem ich das erfahren hatte, ich bin gerechtfertigt aus Gnaden, habe ich gesagt, jetzt hat mir so viel Gott geschenkt und so viel hat Gott für mich getan, jetzt muss ich doch auch etwas für ihn tun. Und das kennen wir als Schwaben, glaube ich, ganz gut, dass wenn wir etwas geschenkt bekommen, unser Kind kriegt zur Konfirmation etwas geschenkt, dann neigen wir dazu zu sagen, schreibt gleich auf, wie viel es wert ist, denn nächstes Jahr haben die wieder Konfirmation und dann will man ja nicht zurückbleiben, sondern man will die Inflationsrate zurechnen, also 2,5% sollte schon ein bisschen drauf sein, sodass wir also nichts geschenkt behalten, wir wollen ja nichts schuldig sein. So meinen wir dann auch bei Gott. Wenn der uns so viel schenkt, ist doch eine Erwartung damit verbunden. Traditionell sprechen wir von der Rechtfertigung, wenn es um den Anfang des Lebens geht. Von der Heiligung, wenn es nun um die Entfaltung und die Fortsetzung geht. Was ging bei den Galatern schief? Bei der Rechtfertigung sprachen sie von Gottes Liebe und Gnade. Bei der Heiligung aber war dann plötzlich Pflicht, Gebot und Zwang im Blick. Christus ist für mich gestorben, das kann ich ja nicht tun. Da war Gott das Subjekt. Aber jetzt in der Heiligung bin ich das Subjekt. Und wir kennen vielleicht von Evangelisationen auch dieses Beispiel, in Christus kam Gott 9 Schritte auf mich zu, so viel Gnade. Jetzt musst du den einen Schritt doch auch deinerseits auf ihn zutun. Oder wenn die Gnade größer gilt bei uns, dann sagen wir, 99 Schritte kam Christus auf dich zu. Oder wenn ich Altpietist bin oder zur Lahü gehe, dann sage ich, 999 Schritte ist Christus auf mich zugekommen, denn wir wissen, was Gnade ist. Aber der eine Schritt, das ist das, was ich jetzt von mir aus tun muss. Das ist das große Missverständnis. Gott erwartet nichts von mir, was ich ohne ihn tun soll. Ja, es stimmt. Wir sollen uns für Gott entscheiden. Ja, es stimmt. Wir sollen an ihn glauben. Ja, es stimmt. Wir sollen unser ganzes Leben von diesem Glauben her bestimmen lassen und wir sollen unseren Nächsten lieben. Wir sollen in der Gemeinschaft einander wertschätzen. All das ist richtig. Aber wer tut das denn eigentlich? Ist Christus für Kreuz, Vergebung und Rechtfertigung zuständig? Und sind wir dann für Wachsen, Nächstenliebe, Gottesliebe und Heiligung zuständig? Dann machen wir den Fehler, den Adam und Eva am Anfang der Schöpfung gemacht haben, nach unserer Bekehrung gleich ein zweites Mal. Denn Adam und Eva wollten damals sein wie Gott, aber ohne Gott. Wollen wir sein wie Christus, aber ohne Christus? Dann landen wir, wo die Galater landen. In einem frommen Hamsterrad, das sich immer schneller dreht, bis wir verzweifelt sind, weil wir verfehlen, was er mit uns vorhat. Paulus sagt, ich möchte kein neues Gesetz aufrichten, keine neue Gesetzlichkeit, denn ich bin ganz im Wir mit Christus. In Galater 2, Vers 19 und 20 sagt er, ich bin damals mit Christus zusammen gestorben. Wie geht denn das überhaupt? Nun, nicht, dass ich hinterher gestorben wäre, nicht, dass ich in der Taufe gestorben wäre oder in der Heiligung, sondern Christus starb für mich und hat an mich gedacht. Er hat mich hineingenommen in das Geschehen. Und alles, was in Christus gilt, gilt jetzt durch seine Liebe und Gnade für mich, ist gültig für mich und mein Leben. Ich bin aber nicht nur mit Christus gestorben, dem alten Leben, sondern ich habe Teil an seiner Auferstehung, denn Christus selbst lebt in mir. Was war das Geheimnis des Paulus, dass der sein ganzes Leben von morgens bis abends und 12 Monate im Jahr überhaupt nicht zu bremsen war, sondern überall obwohl er verdroschen und ins Gefängnis geworfen und verfolgt wurde, immer wieder neu Evangelium verkündigte und nicht aufhören konnte, von seiner Freude an Christus zu reden. Er bringt es auf die einfache Formel: Es war Christus in mir. Ich habe mehr gearbeitet als alle Apostel, sagt er einmal in einer Verteidigungssituation. Aber damit ihr mich nicht falsch versteht, 1. Korinther 15, natürlich habe nicht ich mehr gearbeitet. Es war Gottes Gnade, die bei mir ist. Ich habe im Laufe der Jahrzehnte, beginnend bei der Jugendarbeit bis heute, sehr viel gepredigt und habe sehr viele Seelsorgegespräche gehabt und habe viele Christen kennengelernt, die sich an ihrer Rechtfertigung aus Gnaden freuen konnten. Aber soll ich mal über den Daumen schätzen, wie viele von den Menschen, die mir der Seelsorge begegnen, neben dem einen, dass Christus für sie gestorben ist, auch das zweite schon verstanden haben, dass nämlich Christus schon für sie auferstanden ist. Die verstanden haben nicht nur, dass Christus jetzt im Himmel ist, um wiederzukommen, sondern die verstanden haben, dass Christus in uns ist, um jetzt sein Leben in uns zu leben. Sind es wirklich 15% oder sind es weniger als 10%, die diese Freude kennen, dass Christus als der Auferstandene in uns ist? Was macht das denn für einen Unterschied, ob nun Christus in mir ist oder ob er im Himmel ist? Es macht einen Riesenunterschied. Im Himmel ist er ja auch, aber das Entscheidende ist für uns, dass er zugleich in uns ist. Es ist der Unterschied, ob wir Reich Gottes bauen müssen oder ob er Reich Gottes baut. Es ist der Unterschied, ob wir evangelisieren und missionieren sollen oder ob er es tut. Es ist der Unterschied, ob ich mich zwingen und überreden muss, meinem Nächsten zu vergeben, obwohl ich so viele Gründe habe, es nicht zu tun, oder ob ich all meine Wut, meinen Zorn und meine Rachegedanken an Christus abgeben darf, der in mir ist, um den Glauben selbst zu leben. Wie befreiend ist es, wenn wir heute Abend nicht nach Hause gehen und sagen: Christus, ich verspreche dir, ab morgen mache ich alles anders. So habe ich als 15- und 16- und 17-Jähriger das immer gemacht. Jede Silvesterfreizeit, jeder Geburtstag, jede Evangelisation war ein neuer Anfang. Ich habe bei Evangelisationen ein paar Schuhe verschlissen, um immer nach vorne zu gehen und zu sagen: heute aber fange ich neu an, ab heute wird es echt, jetzt werde ich ein anderer Mensch. Und am nächsten Morgen war ich genau der gleiche Mensch, der es alleine nicht konnte und für den Christus schon vor 2000 Jahren gestorben war, sodass ich ihm das gar nicht hätte beweisen müssen. Er wusste vorher schon, dass ich es nicht kann. In seiner Liebe kannte er mich doch. Wenn ich nicht mehr von mir aus für Gott leben will, sondern wenn ich Gott erlaube, in mir und durch mich zu leben. In einem wunderschönen Bild beschreibt er es in Anlehnung an den alten Mose. In 2. Korinther 3 und in 2. Korinther 4. Ihr findet auch diese Stellen für zu Hause dort. Und er sagt, so wie damals Mose, ganz vorläufig, es war ja nur das Gesetz, es war ja der erste Bund, vom Berg runterkam und weil er Gott geschaut hatte, in seinem Gesicht ein Strahlen hatte, das noch so hell war, dass die Israeliten erschraken, er musste eine Decke nehmen, weil sie es nicht ertragen konnten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das passiert einem ganz selten, dass einem auf der Straße, wenn man selber ein bisschen trübsinnig ist, jemand begegnet, der so strahlt, dass man wach wird und sagt: huch, warum strahlt der denn so? Nicht so hat Mose gestrahlt, denn er hatte nicht nur einen guten Tag, er hatte Gott gesehen. Und Paulus sagt, wie viel mehr ist das im Evangelium überboten, dass wir nämlich Gottes Angesicht in Jesus Christus täglich schauen, nicht nur im Nebel des Sinai, wo wir umständlich hochsteigen. Jeden Tag dürfen wir Gott in Jesus Christus sehen und wir dürfen seine Herrlichkeit, seine Liebe sehen und davon fasziniert sein. Christus, sagt er, ist das Ebenbild Gottes. In seinem Angesicht spiegelt sich Gott selbst, Gottes Licht, Gottes Liebe in Jesu Angesicht. Und so, sagt Paulus, dürfen auch wir mit aufgedecktem Angesicht, anders als Mose, die Herrlichkeit Christi schauen und seine Liebe und Herrlichkeit, sein Licht reflektieren. Ebenbild. Wenn ich früher gefragt worden wäre, was heißt das, dass du Ebenbild Gottes bist, dann hätte ich das missverstanden als Abbild. Dann hätte ich gedacht, wie wir es in manchen Liedern auch singen, Jesus ist mein Vorbild, ich lese die Evangelien, ich lese die Briefe und dann versuche ich zu verstehen, wie ist Jesus und versuche hinterher zu leben, ihn zu imitieren, ihn nachzumachen. Ich möchte Jesus immer ähnlicher werden. Das ist dann eine anstrengende Übung. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Der Gottessohn hat einen Vorsprung, den holt man nicht so schnell ein. Ich möchte werden wie Jesus. Aber kann ein Mensch von sich aus wie Jesus werden? Wir können es nicht und wir brauchen es auch gar nicht. Das Ebenbild ist nicht eine Imitation, sondern so wie Jesus als der Sohn Gottes zum Vater steht, so ist jedes Ebenbild die Reflexion, die Sichtbarmachung des Urbildes. Es ist Abend, deshalb ist es etwas schwierig, so abstrakt zu reden. Ich mache es anschaulicher. Ist wohl auf dieser Leitung Strom? Alle nicken. Woher wisst ihr das? Habt ihr vorher den ersten Fingertest gemacht, dass ihr das so sicher wisst? Nein. Ihr habt das Ebenbild des Stromes, nämlich die Birne. Habt ihr den Strom gesehen? Nein, niemand sieht normalerweise den Strom. Was du aber siehst, ist, wenn der Strom in sein Ebenbild kommt, dann wird eine unsichtbare Kraft sichtbar in seinem Ebenbild. Wir Christen sollten so Christen sein, dass wir Christus in uns und durch uns leben und leuchten lassen. Wisst ihr, was wir Christen sind? Wir sind wie eine Birne aus dem Supermarkt, die man anschaut und sagt, ist die denn ganz? Die leuchtet ja gar nicht. Und dann gehen wir an die Kasse und sagen, die Birne muss kaputt sein, die leuchtet nicht. Da sagt die Kassiererin, sind Sie denn bekloppt? Da ist ja auch kein Strom drauf, dann müssen Sie es in den Tester reinhalten und dann leuchtet sie. Wenn wir im Baumarkt sind, ist die Logik klar. Ein schöneres Beispiel, das war jetzt für die Männer, die müssen zuerst aufwachen, die Frauen sind nämlich auf Wache, das merke ich schon. Jetzt ein Beispiel für die Frauen. Das Ebenbild können wir schön an der Natur illustrieren. Der Mond ist das Ebenbild der Sonne. In der Nacht ist das Urbild, die Quelle des Lichtes, die Sonne, für uns an unserer Stelle nicht sichtbar, sonst wäre es ja nicht Nacht. Wenn aber Vollmond ist, ich weiß nicht, ob ihr den auch so liebt, also man schläft manchmal ein bisschen unruhiger, aber er ist faszinierend. Wenn Vollmond ist, dann schauen wir den Mond an. Jetzt frage mal den Mond, Mond, was leuchtest du so schön, wie machst du das? Was wird der Mond antworten? Der sagt nicht wie ein eitler Christ, ich streng mich ja auch an. Der sagt, wieso ich leuchte? Ich leuchte doch gar nicht, ich gucke nur. Ich gucke mir die Sonne an und setze mich der Sonne aus. Ich leuchte nicht, ich bin doch dunkel, da ist das Licht. Ich bin doch nur dunkel. Der Mond nimmt gar nicht wahr, dass er strahlt. Wenn ein Christ den Eindruck hat, er hat Ausstrahlung, dann ist was nicht in Ordnung. Ein Christ, der wirklich Christus sieht, der hat überhaupt keine Ausstrahlung, der guckt nur, der genießt nur, der empfängt nur. Dass ein Christ Ausstrahlung hat, sehen immer nur andere. Ich wurde neulich mal von einem Stundenbruder lachend angesprochen, als ich ein ähnliches Thema hatte und hat gesagt, ein Bruder wäre zu ihm gekommen, hätte gesagt, er sei in der Heiligung jetzt schon bei der 7. Stufe angekommen. Da hat der Gemeinschaftsleiter nur trocken zurückgefragt, sieht das deine Frau und deine Kinder auch so? Dann war das mit der Heiligung und der Selbstgerechtigkeit schnell beantwortet. Nein, Christen, die sich selber fromm und heilig empfinden, die sind es mit Sicherheit nicht. Der Mond schaut die Sonne an und bewundert die Sonne und lässt sich bestrahlen. Kennt ihr das im Frühjahr, wenn es noch kalt ist? Also jetzt inzwischen, ja gut, ist ja fast wieder kalt. Dann renken wir uns nach der Sonne und lassen uns bestrahlen, versuchen möglichst viel Sonne mitzukriegen auf unserer Haut. Ich erinnere mich dran, wie ein kleines Kind mal zu uns kam, als wir frühstückten und ich war bei Gästen untergekommen als Gastsprecher. So ein ganz kleiner und der war noch ganz müde und suchte Wärme und Nähe. Und dann ging der zu seiner Bezugsperson und setzte sich so auf den Schoß und hat sich so um diese Frau rumgelegt. Ich wusste gar nicht, dass ein Mensch sich so entfalten kann. Nicht, da hat man den Eindruck, dass der die ganze Haut in Deckung bringt, weil er Nähe und Geborgenheit und Wärme suchte. Heiligung bedeutet, sich in Deckung bringen mit Gottes Liebe. Die Nähe Gottes suchen. Alles mit Christus zusammenzubringen. Sich von ihm bescheinen und bestrahlen zu lassen. Und so wie die Birne dann leuchtet, wenn sie es nicht selber versucht, sondern bereit ist, die Energie von woanders her zu beziehen, So wie der Sohn, wie der Mond leuchtet in dem Augenblick, wo er die Sonne auf sich einwirken lässt, kann die andere Welt in Dunkelheit das Licht sehen. Wir können nicht Stellvertreter Christi auf der Erde sein. Wir alleine. Wir können nicht Stellvertreter eines abwesenden Christus sein. Wir brauchen es auch gar nicht. Denn Christus ist nicht gestorben, um tot zu bleiben. Er ist gestorben, um aufzuerstehen. Er ist nicht in den Himmel gefahren, um uns allein zu lassen. Er ist in den Himmel gefahren, um in Gestalt seines Geistes wiederzukommen und in uns zu wohnen. Alles, was wir brauchen, um ganz Gott wohlgefällig, erfüllt und glücklich und erlöst und versöhnt zu leben, haben wir bereits in Christus und in seiner Liebe. Jetzt sagst du, Eckstein, hör mir auf, du kennst mich ja gar nicht, du weißt nicht, wie unerlöst bei mir alles ist. Ich muss dir nicht ins Herz schauen, Gott hat es schon getan und er hat es dir versprochen. Christus in dir ist die Antwort auf alle offenen Fragen und Probleme, die wir haben, solange wir hier leben. Paulus war nicht nur ein Schwärmer, sondern er war ganz geerdet. Und weil in Korinth mal die Korinther fast abgehoben haben vor eigener Heiligkeit, Erkenntnis und Geistesgaben und was sie alles selber konnten, hat er gesagt, also wenn hier schon angegeben und gerühmt und gelobt wird, dann will ich mich auch mal loben in Gänsefüßchen. Aber wessen rühmt sich der Apostel? Er erzählt ein Beispiel in 2. Korinther 12 und sagt, ich rede mal von was ganz anderem, um euch Korinther wieder auf die Erde zu bringen. Ich habe einen Pfahl im Fleisch. Alle von euch, die gerne wandern, kennen das. Schon wenn man so ein Steinchen im Schuh hat, ist das nervig. Wenn man aber wirklich einen Pfahl hat, das heißt einen richtigen Dorn im Fuß hat, das geht einem bei jedem Schritt hoch bis in den Scheitel. Es ist unerträglich. Man humpelt erst, dann springt man auf einem Bein, bis man endlich sagt, jetzt machen wir mal den Dorn aus dem Fuß. Man hält es nicht aus. Was Paulus meinte, wissen wir nicht. Geht uns auch gar nichts an. Jeder von uns mag selber wissen, was ist der Pfahl in meinem Fleisch? Was ist das, was mich plagt über Tage, über Monate, vielleicht sogar über Jahre? Es muss nicht das Gleiche sein, es kann ja durchaus wechseln. Und Paulus sagt, ich habe Christus gebeten, er möge mir doch diese Schwachheit wegnehmen. Und ich bin sicher, der Apostel hatte gute Gründe und Argumente gefunden, um Jesus zu plausibilisieren, warum das sinnvoll ist, dass er ihm diese Einschränkung wegnimmt. Ich kann doch viel besser missionieren, ich kann doch viel besser predigen. Ich habe den Kopf und das Herz für andere Menschen frei, wenn ich nicht so eingeschränkt bin, wenn die Schwachheit aus meinem Leben weg ist. Und Christus sagt ihm mit Luther zunächst etwas bescheidend, lass dir an meiner Gnade genügen. Wörtlich heißt eigentlich, meine Gnade reicht für dich aus. Meine Gnade reicht für dich aus. Also nicht nur sei bescheiden, verlang nicht zu viel, sondern ganz zuversichtlich zugesprochen, meine Gnade reicht für dich aus, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit vollendet, kommt in deiner Schwachheit an ihr Ziel. Jetzt sagen wir, wie soll das denn sein? Dass ich an einer Krankheit leide, dass ich angefochten bin, dass ich immer noch unvollkommen bin. Und Christus sagt, es ist genug, was ich für dich bin. Das liegt daran, dass wir Ebenbild sein sollen und nicht Urbild. Dass nicht wir Menschen zum Glauben bringen, sondern alleine Gott. Und dass wir nicht anderen Menschen helfen können, auch nicht mit unseren besten Worten, sondern nur Gott selbst und sein Heiliger Geist. Wie oft wurde ich schon von Christus beschämt, dass ich mich gemüht habe mit Gesprächen, mit allem Möglichen und alles hat nicht geholfen. Und dann, wie zufällig, aber von Gott gelenkt, kam die Antwort. Ein Freund erzählte mir mal, frustriert und belustigt zugleich, ich habe eine ganze Nacht mit einem gerungen, der im Zweifel war. Und ich habe argumentiert und ich habe meine ganze Bibelschulausbildung bemüht und alles zusammengekübelt, um ihm zu erklären. Und dann sind wir ins Bett gegangen und am nächsten Morgen kam er strahlend zu mir und sagt, jetzt kann ich glauben. Und mein Freund sagte, ich war neugierig genug zu fragen, was hat denn die Wende gebracht, was hat denn gezogen, welches Argument von mir. Und dann sagte der, du hast mitten in der Nacht mal das Zeichen des Kreuzes in die Luft gemacht. Und das hat mich umgeworfen. Und mein Freund sagt, wie beschämt war ich. Ich habe auf meine Weisheit vertraut und meine Argumente. Aber das ist nicht das, was Menschen verändert. Dass Christus in uns ist, und zu seiner Zeit mit seinen Mitteln uns gebraucht. Wir sind stark oder schwach. Gott kann ab und zu auch Professoren gebrauchen, wenn sie denn demütig sind und ihn zulassen. Aber Gott kann auch durch Analphabeten Geschichte schreiben. Das muss man erstmal können. Durch Analphabeten kann Gott Geschichte schreiben. Er hat mich schon in meiner Klugheit gebraucht. Und er hat mich in meiner Verlegenheit gebraucht. Er hat mich gebraucht, wenn ich gut vorbereitet auf eine Situation war. Und ich habe es schon gemerkt, dass Gott mich gebrauchte. Da war ich lustlos mit den Gedanken woanders. Und er hat gesagt, und ich gebrauche dich dennoch. Das macht demütig, das macht bescheiden. Und es versöhnt uns mit uns selbst. Es versöhnt uns mit uns selbst. Ich werde nie vergessen, wie ich einmal über die Versöhnung sprach und habe sie breit entfaltet, dass Gott uns mit sich versöhnt in Christus und dass wir uns miteinander versöhnen sollen und dass wir uns mit uns selbst versöhnen sollen. Und es steuerte eine Dame direkt nach der Predigt auf mich zu und sagte, Herr Eckstein, das mit Gott habe ich verstanden. Das mit dem nächsten Zähneknirschen akzeptiere ich auch. Aber wissen Sie, was mir schwerfällt? Mich mit mir selbst zu versöhnen, mir selbst zu verzeihen. Mich so anzunehmen, wie ich bin. Ich sage nicht, mich selbst zu lieben, wie man gerne sagt. Denn Liebe hat etwas mit einem anderen zu tun, einem Gegenüber. Aber was berechtigt daran ist, dass ich mich selbst annehme, weil Christus es getan hat. Wenn Gott für dich ist, wie kannst du dann gegen dich sein? Wenn Gott sagt, es reicht, wie kannst du dann sagen, aber mir reicht es nicht? Wenn Gott sagt, ich liebe dich, wie du bist, wie kann ich dann sagen, das ändert aber nichts daran, dass ich mich hasse? So geht es nicht. Wenn Gott mich liebt, dann will ich mich lieben lassen. Und wenn er sagt, ich kann dich gebrauchen, wie du bist, klug oder dumm, charakterfest oder manchmal etwas wankelmütig. Er schnitzt uns schon so, wie er will. Aber wenn wir es selbst versuchen, dann kommt nichts dabei raus. Paulus sagt, als ich mit Christus gestorben bin, da fing mein Leben überhaupt an. Unser Problem ist das Loslassen. Unser Problem ist es, es ans Kreuz zu geben. Unser Problem ist, unsere Selbstansprüche, unseren Stolz, unsere hohen Erwartungen mit Jesus zu beerdigen und dann mit ihm und seiner Liebe aufzuerstehen und neu anzufangen in unserem Alltag. Falls jemand jetzt einen Funken gefangen hat, bitte sag jetzt nicht, oh ja, Christus, ich verspreche dir, morgen lasse ich dich durch mich leben. Die Logik geht ja schon gar nicht. Verspricht Christus überhaupt nichts. Wir brauchten Gott überhaupt nichts zu versprechen. Es würde völlig genügen, wenn wir alle die Versprechen, die er uns gegeben hat, endlich mal zulassen und annehmen. Nicht versprechen, sondern erlauben. Nicht mehr leisten, sondern weniger Falsches leisten. Es fällt uns schwer, loszulassen. Es fällt uns schwer, zu vertrauen. Weil wir so oft fallen gelassen wurden. Weil wir so oft enttäuscht wurden. Aber Gott enttäuscht uns nicht in seiner Liebe. Wir dürfen mit Christus gekreuzigt sein, unser altes Leben mit ihm ins Grab geben. Und wer da rauskommt, das ist nicht an sich ein neuer Mensch. Erschreckt nicht, wenn er morgen beim Rasieren oder Kämmen oder Schminken immer noch genauso aussieht wie heute Abend. Das ist die Hülle. Der Mond für sich genommen ist ein finsterer Geselle. Nicht bei jeder Sonne, bei jeder Mondfinsternis könnt ihr es anschauen, wie der Mond an sich aussieht. Langweilig sieht er aus, ein bisschen faltig sieht er aus, nicht, wenn man ihn genauer anguckt. Er hat keine Faszination. Seine Faszination hat er nur durch die Sonne. Wenn du wissen willst, wie du aussiehst, dann fühle nicht deinen Puls. Wenn du wissen willst, wer du bist, dann fühle den Herzschlag Gottes, der für dich schlägt. Du bist Gott so wertvoll, dass er nicht nur Zeit und Mühe für dich gibt, sondern sich selbst für dich gegeben hat. Alles, was du brauchst, um vollkommen zu leben, ist Christus alleine in dir. Alles, was du brauchst, alles, was wir brauchen für alle Probleme, die wir haben, bis wir alt und krank werden und zu Ende dann auch unseren Leib verlassen, ist Christus in Person. Und alles, was dich erwarten wird, wenn du diesen Leib verlassen hast, ist wieder derselbe Christus. Dann gucken wir zurück und sagen, warum war ich so dumm? Hätte ich den Blick von der Ewigkeit her gehabt, hätte ich mich gar nicht mit mir selber abgemüht, sondern hätte mich gleich von Christus und seiner Liebe her verstanden. Aber es lohnt sich, sich schon jetzt mit den Augen Gottes zu sehen. Wir haben ein Evangelium. Und Paulus sagt jetzt, seid doch nicht so dumm, dass ihr im Geist angefangen habt und wollt es im Fleisch vollenden, liebe Galater. Unsere Frustration liegt nicht an Gott. Unsere Enttäuschung liegt nicht am Evangelium. Unsere Enttäuschung liegt darin, dass wir das Falsche von uns erwarten. Liebe kann ein Mensch nicht machen. Liebe kann ein Mensch nur reflektieren. Lass dich von Christus lieben. Und dann werden andere Menschen merken, dass du seine Liebe reflektierst. Dankeschön.